Servus miteinander, eine frische Folge Mirsan 4 am Donnerstagvormittag und zwar zu viert. Guten Morgen Torben, guten Morgen Pletti, guten Morgen Kerry.
Moinsen.
Servus.
Wir schauen natürlich ganz ausführlich auf dieses Rückspiel gestern. Bayern gegen PSG ist ja logisch. Wir gucken auch nebenbei ein bisschen auf die Bundesliga, konzentrieren uns aber logischerweise aufs Aus in der Champions League der Bayern. Folge 49, auf geht's.
Mirsan 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ich gucke in drei, beziehungsweise eigentlich vier, weil ich meine auch sehe, ziemlich müde Augenpaare. Wir waren gestern zu viert im Stadion und haben ein 1:1 gesehen, durch das die Bayern dann eben rausgeflogen sind im Champions League Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Torben, ich fange mit dir vielleicht mal an. Warum war nicht mehr drin? Warum sind die Bayern gestern rausgeflogen? Eigentlich eine einfache Frage, die natürlich dann am Ende dann doch kompliziert ist.
Ja, auf die einzelnen Punkte gehen wir, glaube ich, drauf ein. Am Ende war es die fehlende Tagesform von dem einen oder anderen Spieler, der meines Erachtens nicht die 100% abrufen konnte. Und dann natürlich sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, die dafür gesorgt haben, dass eben halt es keinen anderen Spielverlauf gegeben hat. Frühe gelb-rote Karte, Harry Kane einmal zu früh abgepfiffen, wo du normalerweise an so einer Abseitsgrenze weiterlaufen lässt und danach den VAR möglicherweise entscheiden lässt. Und dann eben auch das Handspiel, das sind natürlich drei eklatante Entscheidungen, die dieses Spiel am Ende auch beeinflusst haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite betone ich aber auch ganz klar, dass Paris in den beiden Spielen für mich dann auch am Ende, weil sie auch gestern phasenweise eben halt auch das bessere Team waren, dann auch verdient weitergekommen sind.
Pletti, Kerry, eure Sicht grundsätzlich zum Spiel, vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, wie Pletti, wie Torben sagt. Wir gehen natürlich auch noch en Detail auf einige Dinge ein.
Kerry, fang an.
Ja, ich stimme Torben dazu, hat bei allen Punkten recht. Ich sehe es auch so, dass Paris diesen kleinen, aber am Ende entscheidenden Tick besser war. Vincent Kompany hat von Details gesprochen und ja, diese zwei Handentscheidungen sehr schwierig zu beurteilen, beziehungsweise einfach nicht gut beurteilt aus meiner Sicht. Klar, gerade wenn du den Ball rausschießt als Befreiungsschlag, dann gibt's diese Regel, dass es dann kein Handspiel ist oder kein strafbares Handspiel. Finde ich persönlich schwierig, weil Handspiel ist Handspiel. Im Hinspiel ist schon gegen die Bayern was gelaufen mit dieser Situation um Alphonso Davies. Gefühlt ist jede Entscheidung so in den letzten Jahren in diesen entscheidenden Spielen dann auch gegen die Bayern ausgefallen. Ich erinnere mich an das Halbfinale vor zwei Jahren gegen Real Madrid. Da gab es ja auch diese Situation am Ende zu früh abgepfiffen. Das dürfen die Bayern schon auch zu Recht betonen, zu Recht kritisieren. Auf der anderen Seite, Tom hat es auch angesprochen, die eigene Leistung bei dem einen oder anderen Spieler nicht gut genug. Letzte Präzision, letzter Wille und vielleicht dann auch die fehlende Struktur gerade im Rückspiel, weil es teilweise auch ein bisschen wild war, das eigene Spiel.
So viel zum Thema kurz.
Dann mache ich mache es ganz kurz. Ich lasse die Schiedsrichter-Thematik weg, weil die Bayern sicherlich gestern in der einen oder anderen Szene benachteiligt wurden. Sie wurden aber auch schon in der Saison begünstigt. Die Bayern sind unterm Strich verdient raus, meiner Auffassung nach. Was mich gestern erschreckt hat, war, dass die Bayern körperlich in nahezu allen Mannschaftsteilen unterlegen waren. Physis, Spritzigkeit, Galligkeit, Joao Neves, Zaire Emery, Vitinha, die wirkten, als hätten sie gestern die Saison gestartet. Und die Bayern gehen. Und da kann der ein oder andere Superboss noch so viel zum Rundumschlag ausholen. Fitnesstechnisch auf der letzten Rille, das ist so mein Eindruck. Ich glaube, das ist auch eine Erklärung für 16 Gegentore in den letzten 6 Spielen vor dem PSG-Spiel. Sie sind körperlich nicht in der Top-Verfassung, weil der Kader natürlich klein ist. Viele kommen auf sehr, sehr viele Spielminuten. Ich glaube, das merkt man. Und PSG war gestern unterm Strich einfach auch die abgewichstere Mannschaft.
Sprechen ja auch gleich noch ein bisschen detaillierter über den Kader. Ich bin da übrigens bei euch. Für mich war noch ein entscheidender Aspekt, dass die Bayern offensiv es einfach nicht so auf die Kette bekommen haben, wie man es kennt, wie man es aus dem Hinspiel zum Beispiel kennt mit den 4 Toren. Michael Olise war für mich gestern fast der schwächste Mann, aber besprechen wir gleich nochmal ganz in Ruhe. Vielleicht fangen wir mit dem Schiedsrichter tatsächlich nochmal an. Torben, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt. Vielleicht gehen wir einfach auf die beiden Szenen ein, die dann letztendlich eben auch entscheidend waren. Einmal Nuno Mendes, der wahrscheinlich gelb-rot bekommen hätte, wenn der Schiedsrichter entscheidet, Es ist ein Handspiel, der da den Konter unterbindet, der sagt, Konrad Leim hat davor schon selbst mit der Hand den Ball so mitgenommen. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut, in der Halbzeit dachte ich noch, ja, ist so, kann man abpfeifen? Mittlerweile bin ich bei, nee, kann man eigentlich nicht abpfeifen und eigentlich muss Nuno Mendes gelb-rot kriegen. Oder wie siehst du es? Du nickst schon?
Absolut, krasse, klare Fehlentscheidung. Ich habe da kein Handspiel gesehen und dann darf er das nicht abpfeifen und er lässt ja auch noch laufen. Dann geht der Ball an die Hand von Mendes, wo Leimer den vorbeilegt und dann, das ist ein klarer Abbruch eines Konters, den die Bayern gefahren haben. Dann verlässt er sich so ein bisschen auf seinen Linienrichter, der draußen wohl irgendwo signalisiert hat. Und dann eben halt so eine krasse Fehlentscheidung zu machen in so einem Halbfinale der Champions League ist für mich Wahnsinn. Also diese Szene so zu bewerten, kein Handspiel von Leimer, nimmt ihn ganz klar mit dem Bauch so mit, aber da war wieder die Hand irgendwo am Ball und deswegen musst du in dieser Szene zwingend gelb-rot geben. Und das ist für mich eine krasse Fehlentscheidung. Und hätte das Spiel sicherlich einen anderen Verlauf nehmen lassen, wenn PSG dann so lange in Unterzahl spielen muss. Ich glaube, es war rund um die 30. Minute.
29.
Genau. Genau. Und dann eben so lange in Unterzahl spielen muss. Dann gerade auch eine wichtige Position, dass dann Olysee auf dieser offensive Seite dann sicherlich noch den ein oder anderen Freiraum mehr gehabt hätte oder dann einen anderen Gegenspieler. Also das für mich eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung. Und Kerry hat ja die andere Elfmeterszene angesprochen. Ja, es gibt diese Regel bei der IFAB, aber da geht's dann aber auch in der, glaube ich, genauen Bewertung auch noch darum. Also wenn ich sehe, wie weit der Arm da abgespreizt ist und klar hat er ein bisschen Schiss, dass er den Ball möglicherweise voll ins Face bekommt, aber die Hand ist so weit oben und so weit draußen, dass ich diese Entscheidung am Ende nicht nachvollziehen kann. Also unabhängig, diese Regel besagt es ja, wenn du dann den Ball rausschlagen willst, Befreiungsschlag und so weiter und so fort. Aber da oben und so weit oben und der Abstand war jetzt, wir reden jetzt auch nicht von 1 oder 2 Meter, war die Hand für mich doch eindeutig zu groß oder zu weit draußen. Und ihr wart ja neben mir, wir saßen ja zusammen, habe ich ja gleich gesagt, Handspiel, also noch klarer geht's ja nicht. Unabhängig von dieser Regel, was sie besagt, war für mich der Arm, und dann geht's ja nachher auch wieder um Absicht, war da schon sehr, sehr weit draußen.
Und wir haben danach, Kerry, du warst da glaube ich auch dabei, wir saßen danach noch bei einem kleinen Bierchen zusammen, haben die Themen noch ein bisschen abgesprochen, und wir haben ein Video gesehen, wo genau dieser Schiedsrichter in der Szene, ich glaube in der Liga, quasi in genau der gleichen Szene dann einen Elfmeter pfeift, weil auch der Arm oben geht an die Hand bei einem Befreiungsschlag und dann gibt's eben Elfer. Kerry, auch definitiv Fehlentscheidung aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht hat er auch bei Joao Neves seinem Landsmann einfach ein Auge zudrücken wollen in der Situation, kann ja auch sein. Nein, kleiner Spaß am Rande. Der Schiri hat es einfach nicht gut gemacht. Also wir sollten nicht alle immer über den Schiedsrichter sprechen, aber in dem Fall finde ich es einfach auch legitim, da Kritik zu üben, an der Auslegung, okay, aber gerade die gelb-rote Karte von Mendes, die hätte es einfach geben müssen. Und da reden wir über das Thema Fingerspitzengefühl, auch die eine Situation, Harry Kane wäre durch gewesen, wahrscheinlich, möglicherweise wäre er eingeholt worden, aber das darfst du einfach als Schiedsrichter nicht abpfeifen, zu früh abgepfiffen. Und das ist für mich dann einfach vielleicht auch fehlende Erfahrung auf diesem Niveau. Er hat 15 Champions-League-Spiele geleitet, das war sein erstes Halbfinale. Dann frage ich mich auch immer, okay, wir wollen die besten Mannschaften, die besten Spieler auf dem Platz sehen, warum sehen wir nicht immer die besten Schiedsrichter auf dem Platz? Klar, das hat auch mit Terminen zu tun, mit Einteilungen, und solche Schiedsrichter müssen auch Erfahrungen sammeln. Er ist jetzt noch nicht besonders alt, immer noch jung, ich glaube 38, meinte ich, gelesen zu haben. Aber ja, ist für mich kein guter Auftritt des Unparteiischen gewesen.
Bin ich ganz bei dir. Ich durfte ihn auch in Eindhoven sehen, da hat er die Bayern auch schon gepfiffen in der Ligaphase, da war ich auch mit im Stadion und da ist er mir eher positiv aufgefallen, weil er eben nicht so aufgefallen ist. Ich finde, er hat per se eine lockere Linie, was ich auch gut finde, aber klar, musst du dann in den entscheidenden Szenen logischerweise trotzdem pfeifen. Dann haben wir, glaube ich, das Schiedsrichterthema erstmal einigermaßen abgehakt. Ich würde vielleicht sagen, lasst uns so ein bisschen durch die Mannschaftsteile gehen. Torben, Manuel Neuer war vielleicht gestern so mit der Beste auf dem Platz. Man hätte halt mit seinen Paraden dann fast noch dafür gesorgt, dass es die Bayern doch irgendwie hinkriegen. Deswegen auch zu Recht das Thema Verlängerung, deswegen sieht's ja auch gut aus. War er für dich auch so einer der Lichtblicke gestern?
Ja, absolut. 3-4 Mal herausragend gehalten, unten die Schüsse aus dem Eck raus. Wir haben ja nach der oder nach dem Spiel in der Mixzone ihn auch darauf angesprochen, wie es denn jetzt aussieht bei ihm persönlich. Sein Berater Thomas Groth war ja letzte Woche auch an der Sebener Straße. Da habe ich ja explizit nochmal nachgefragt. Also es muss ja eigentlich deine finale Entscheidung gefallen sein, dass du noch ein Jahr weitermachen möchtest, weil ansonsten kommt ja der Berater an die Sebener Straße. Auch dann sagt er ja doch, die kennen sich seit 20 Jahren und können auch mal einen Kaffee trinken. Also das nehme ich ihn natürlich nicht ab. Und sicherlich ist es gestern so gewesen, dass Manuel Neuer einer der wenigen war, der eine Normalform erreicht hat. Fand ihn tatsächlich auch mit am besten beim gestrigen Spiel.
Kerry, vielleicht dann eins vor, oder kannst du natürlich Manuel Neuer auch gerne noch dazu nehmen. Wärst du die Defensive gestern gesehen? Mal Fakt ist, dass es keine 5 Gegentore gab wie im Hinspiel.
Ja, das war das Positive, aber dann auch das einzig Positive. Ich fand gestern die Abwehr nicht stabil zum wiederholten Mal. Auf diesem Niveau siehst du halt, dass der ein oder andere Spieler dann nicht diese absolute Elite-Klasse mitbringt. Ich denke vor allem an die Außenverteidigerposition, das ist überhaupt kein Vorwurf, weil Josip Stanisic und Conny Leimer das vor allem dann bis zu so einem Halbfinalspiel auch sehr gut machen. Und auch im Hinspiel fand ich Leimer, als er reinkam, sehr gut. Aber letztlich waren Kvaratskhelia und auch Dembélé und auch Doué diesen Spielern klar überlegen. Und das ist dann auch eine gewisse individuelle Qualität, die diese Spieler mitbringen. Und die gilt es dann auch anzuerkennen. Aber gerade das erste Tor war natürlich so ein Paradetor wieder, wo halt natürlich vor allem dann Kvaratskhelia durchgebrochen ist und dann aber auch mustergültig den Ball reinlegt und dann das schon auch ein bisschen zu lapidar verteidigt ist aus meiner Sicht. Dembélé, wie er den macht, also es war halt ein Tor wie auf der PlayStation. Ne? Doppelpass, dann Kvaratskhelia wird wieder geschickt und der legt den Ball natürlich perfekt auch mit Übersicht rein und Dembélé haut den halt rein, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Klares PlayStation-Tor und trotzdem die Defensive hat gewackelt, auch in anderen Situationen und ich würde den Bayern raten, auf den Außenverteidigerpositionen sich umzuschauen.
Ja, mich hat das auch ganz kurz maßgeblich geärgert, dieses Tor, ne? Weil wir, das war ein Muster. Die machen ja Videoanalysen, all dies, Spielvorbereitung, Stärken, Gegneranalyse. Dass du so früh wieder mit so einem einfachen One-Touch, ne, also die Seite und dann spielst du mit direktem Spiel. Also es war ja schon vorhersehbar, was da wieder passiert, was der Plan ist. Und das verstehe ich nicht, wie man in zwei Spielen dann und mit dem Hinspiel waren es dann eben auch nicht nur eine Situation, wo ein Tor nur durch eine Situation so passiert ist, sondern das verstehe ich halt nicht, ne? Also wie man das dann nicht anders verteidigen kann oder zumindest du darauf vorbereitet bist, was in solchen Situationen da passiert. Also das bemängel ich auch extrem und das laste ich dann eben auch den Außenverteidigern an.
Plätti, fehlt dir da auch ein bisschen ja die Qualität dann letztendlich gegen so ein Team, gegen diese Qualität wie PSG auf den Außenverteidigerpositionen?
Die fehlt mir schon die ganze Saison. Ich habe das, glaube ich, in dem Podcast auch schon mehrfach gesagt. Die Defensive ist die Schwachstelle des FC Bayern. Das fällt nicht auf gegen Heidenheim, das fällt vielleicht auch nicht so auf gegen Mainz oder gegen Bremen. Aber das fällt halt auf im Halbfinale gegen Paris. Das fiel auch schon auf im Viertelfinale gegen Real Madrid. Die Bayern haben sich die letzten Wochen und Monate von ihrer Offensivpower blenden lassen, sind defensiv so schwach wie noch nie in dieser Saison. Ich glaube, sie haben defensiv aktuell die schwächste Phase der letzten Monate. Und so wie sie hinten aufgestellt sind, reicht es dann halt einfach nicht gegen PSG. Und dann reicht's eben, ich glaube sogar im Finale hätte es gereicht gegen Arsenal, aber es reicht eben nicht in diesem vorgezogenen Finale gegen PSG, wenn da die vielleicht noch unausrechenbarere Offensive, die beste Offensive der Welt mit PSG auf die Bayern prallt. Weil die Bayern, und das hat mir gestern, fand ich gestern krass zu sehen im Stadion, Musiala war kein Faktor. Und dann geht natürlich sehr viel über Diaz, sehr viel über Ulisse. Kane zieht sich immer wieder auch als Zehner rein, dann fehlt er vorne und dann sind die Bayern total ausrechenbar. Aber ihr habt es gesagt, also die Defensivschwäche der Bayern, daran werden sie arbeiten müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Bayern defensiv definitiv zulegen müssen.
Wer auch, was ja auch so ein bisschen zur Defensive gehört, sind natürlich die Sechser vor der Abwehr. Haben auch relativ viel Kritik abbekommen, was ich mitbekommen habe, auch keine gute Noten bei den Kollegen vom Kicker, bei den Kollegen von Sport1.
Zu Recht.
Ja, genau. Hatten wir gestern auch schon drüber geredet. Gerne ausführen.
Ja, das meinte ich ja vorhin auch bei der Einführung, dass eben halt viele Spieler nicht ihre Normalform erreicht haben und dann reicht das eben in einem Champions League Halbfinale gegen PSG hinten und vorne nicht. Und da sind dann eben halt auch Kimmich und Pavlovic diejenigen, die da im Motorraum des FC Bayern München auch richtige Entscheidungen treffen müssen und möglichst ballsicher sein müssen und auch so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen. Und das hat mir gestern bei diesem Spiel tatsächlich gefehlt und deswegen immer alles nur an der Abwehr natürlich festzumachen, so geht's dann auch nicht am Ende. Also da sind dann eben auch andere Spieler in der Verantwortung zu kommunizieren, zu organisieren auf dem Feld und das hat mir gestern in dem Spiel eben halt auch nicht ganz so gefallen. Und dann ist das der entscheidende Punkt, dass du dann eben auch ausscheidest. Kann man wieder alles sagen. Beste Mannschaft der Welt. Haben wir ja gestern, glaube ich, unisono jedes Mal bei jedem Interview gehört. Das kann man sich dann auch wieder auf der einen Seite schönreden. Wichtig wird sein, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und das werden die Bayern, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und haben wir jetzt noch, sprechen wir bestimmt später auch noch drüber, eben halt noch das Ziel, das Double zu holen.
So ist es. Ich fand es natürlich gerade im Vergleich, also es ist ein Stück weit gemein, aber es ist halt das Niveau, mit dem sich die Bayern messen müssen, wenn du halt eben dann Joshua Kimmich und Alex Pavlovic gegen Joao Neves und gegen Vitinha siehst, da ist halt einfach nochmal ein halber Klassenunterschied zumindest aus meiner Sicht. Vitinha, was der für eine Präzision hat, für eine Passschärfe, der spielt keinen Fehlpass das ganze Spiel über gefühlt und Joao Neves ist ein Zweikampf vor dem Herren, hat noch ein brutales Kopfballspiel, haben wir auch im Hinspiel gesehen. Das ist dann einfach ein wahnsinnig gutes Paket da vor der Abwehr. Und dann, ich habe es auch schon angesprochen, fand ich aber vor allem die Offensive wirklich enttäuschend. Also Luis Diaz noch wirklich positiv aufgefallen und dann aber Mike Lolisse negativ, hat in meinen Augen so das schwächste Spiel gemacht vielleicht, seit er hier in München ist. Ja, gegen eine gute Defensive, aber dann erwarte ich halt auch von so einem Spieler, dass er in so einem Spiel dann nochmal zeigt, ich bin Weltklasse, ich kann so ein Spiel dann auch entscheiden. Hatte ein paar Abschlüsse, die aber, glaube ich, alle übers Tor oder neben das Tor gingen. War das auch so, Kerry, für dich, der dich besonders enttäuscht hat offensiv gestern?
Ja, auf jeden Fall. Neben Jamal Musiala kam von Olise auch sehr, sehr wenig. Natürlich da auch Props an Luis Enrique, der seine Mannschaft sehr gut eingestellt hat, der aus dem Hinspiel ein Stück weit gelernt hat. Die waren sehr früh schon sehr eng am Mann, gerade an Olise. Mendes, obwohl er so früh auch gelb gesehen hat, war sehr präsent körperlich. Und dann war die Hereinnahme von Fabian Ruiz ein cleverer Schachzug, weil der immer wieder auch dann Mendes unterstützt hat auf dieser linken Seite. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht. Und auf der gegenüberliegenden Seite mit Zaire Emery, Notrechtsverteidiger, der das aber schon häufiger gespielt hat, in Abwesenheit von Hakimi, hat es auch überragend gemacht. Also PSG hat aus dem Hinspiel gelernt, Bayern aus meiner Sicht in nicht jeder Situation und das hat am Ende auch wieder so ein bisschen den Unterschied gemacht und Olise war enttäuschend.
So schaut's aus. Harry Kane auch, finde ich, abgesehen von seinem Tor und dann, ja, Jamal Musiala haben wir auch schon mehrfach thematisiert, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal groß ausbreiten, der ist einfach noch nicht der Alte, ich würde sogar sagen, lange noch nicht, leider aus Bayerns Sicht der Alte.
Aber ich finde, bei Harry Kane merkt man auch, dass der körperlich jetzt auf der letzten Rille läuft. Ich glaube auch, dass der in den nächsten beiden Bundesligaspielen weniger zum Einsatz kommen wird, damit er wirklich fit ist beim Pokalfinale und dann, dass dann eben nichts mehr bis vor der WM passiert. Übrigens, wir hatten ja die Ballon d'Or, die Weltfußballer-Diskussion, hat sich für Bayern natürlich dann auch erledigt, ne? Also leider Gottes. Und du kannst eigentlich jetzt schon die Uhr nachstellen, dass das Richtung Paris geht. Zu wem auch immer, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es dieses Jahr Vitinha, vielleicht ist es Dembélé, aber ich sage das deshalb so spöttisch, weil das ja leider Gottes der einzige Gradmesser zu sein scheint, dass du die Champions League gewinnen musst. Und ich finde es für Harry Kane schade. Wir haben gestern mit ihm gesprochen, der kam ja als letzter gestern spät raus. Wann war es? 11:30, 12:00, 0:15. Ich finde, gestern hat man Harry Kane so richtig angemerkt, nicht wie enttäuscht er war, enttäuscht waren die alle, aber wie traurig der war. Ich fand ihn gestern wirklich sehr, sehr traurig. Man hat ihm gestern angemerkt, dass da eine ganz, ganz große Leere war, ja.
So schaut's aus. Fällt euch zum Spiel noch was ein? Ansonsten würde ich, glaube ich, so ein bisschen das große Ganze aufmachen.
Stimmung wurde in der, kann man noch sagen, nerdig, Stimmung wurde innerhalb der Reportergruppe, man muss sich ja vorstellen, Mixdown, alle Reporter sind da aus aller Herren Länder. Und bevor die ersten Spieler kamen, war das Thema, dass viele von der Stimmung in der Allianz Arena enttäuscht waren.
Ich auch, ja.
Deswegen gebe ich an euch ohne, ich möchte es nicht interpretieren, ich war beeindruckt von dem Real-Rückspiel, aber gestern waren die PSG-Fans aktiver.
Ich fand es bis zum 1-0 von PSG fand ich es wirklich gut. Tom, wir saßen nebeneinander. Ich habe gesagt, ey, es ist schon gerade laut. Aber dann kam halt dieses 0-1 und dann war im Grunde, boah, ja, sehr lange nicht Ruhe, aber so diese, ich sag mal, normale, gewöhnliche Allianz Arena Stimmung. Am Ende, klar, ja, so in der Schlussphase wurde es dann auch nochmal laut, dass nochmal so ein bisschen Hoffnung aufkam. Aber insgesamt war es enttäuschend und Plätti, da bin ich auch nicht bei dir. Ich fand es auch gegen Real schon nicht so, ey, es ist ein Viertelfinal-Champions-League-Rückspiel. Also echt, auch krass. Da hat es mich schon ein kleines bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Okay.
Ich fand die Choreo geil. Das haben sie gut gemacht wieder. Und auch im Vorfeld wurde es ja auch angepriesen. Und auch auf der Esplanade haben wir die eine oder andere Schalte gemacht, dass da richtig Rambazamba und Bambule gemacht wird auf der Tribüne. Ich fand die Choreo gut. Ich fand es beim Einlaufen gut. Klar wird ja so ein bisschen der Stimmungsstecker gezogen, wenn du so früh ein Gegentor kassierst und dann natürlich auch in Gänze weißt, was du jetzt dann machen musst. Aber was musst du dann eben halt auch machen auf der Tribüne? Ne? Und dann waren immer Phasen. Ich habe extra mal auf die Uhr geschaut, das war 66., 68. Minute. Da war es mal richtig laut und dann zwischendurch immer mal kurze Phasen. Aber für ein Champions League Halbfinalspiel, auch wo du weißt, was du erreichen musst, was du machen musst, teile ich das, das ist meine persönliche Meinung, die Stimmung nicht so war, wie ich sie im Vorfeld erwartet habe.
Gegen Real haben sie ja noch ein früheres Gegentor gefangen, ne?
Ja, aber da waren sie ja beim Warmmachen schon, auch die ganze Zeit richtig Theater. Also ich fand die Stimmung real, muss ich sagen, in der Allianz Arena im Viertelfinale besser als jetzt im Halbfinale.
So, ich glaube zum Spiel, grundsätzlich haben wir erstmal alles gesagt, da machen wir so ein bisschen das große Ganze aus. Wir haben uns gestern, da war es glaube ich auch dann 12:45 oder so, noch besprochen im Stadion und haben beschlossen, wir nehmen quasi so eine kleine Kategorie heute mit in den Podcast. Was braucht der Bayern-Kader noch? Tom, du hast Spaß, ne? Plätti hatte gerade kleinere technische Probleme, aber jetzt scheint es gefixt zu sein und Plätti, deswegen fangen wir mit dir auch an. Was braucht der Bayern-Kader noch?
Früher war alles besser. Ja, was braucht der Bayern-Kader? Ich nehme eine Position vorweg, die vielleicht nicht genannt wird. Ich bin der Meinung, die Bayern brauchen definitiv einen Stürmer-Backup für Harry Kane. Einer, der vielleicht noch mehr Qualität mitbringt als Nicholas Jackson, der ein Profil hat, der den Bayern gut tut von Minute 1, aber auch in Minute 80. Warum sage ich das? Weil die Bayern derzeit bis zum Anpfiff gegen PSG zwei Prioritäten hatten. Es ist wirklich noch ruhig bei den Bayern. Die oberste Priorität ist ein neuer Linksaußen, Challenger, Backup, Diaz. Die zweithöchste Priorität ist Kenneth Eichhorn. Es gibt ansonsten derzeit keine intensiven Suchen auf Positionen. Kann sich jetzt ändern. Und auch die Stürmersuche ist keine Priorität bei den Bayern. Nicholas Jackson wird gehen, stand jetzt auch keine zweite Leihe geplant. Intern sagt man erneut, das war auch schon ein Thema in den vergangenen Fenstern, der Gnabry kann das. Man traut Serge Gnabry zu, den Zehner zu machen, sich erneut mit Musiala zu duellieren, auch auf dem Flügel zum Einsatz zu kommen, aber in der kommenden Saison vor allen Dingen stand jetzt, den Platz von Jackson einzunehmen. Davon halte ich relativ wenig bis gar nichts. Die Bayern brauchen einen Stürmer, Harry Kane wird nicht jünger und gestern, glaube ich, hätte dem Bayern-Spiel ein großgewachsener Strafraumstürmer, ein Boxstürmer, ein Voldemade-Typ, ein Aslani-Typ, finde ich, sehr, sehr gut getan.
Ich schließe mich da mal sozusagen an und komme mit meinem Take. Ich finde, die Bayern brauchen eher einen Offensiv-Allrounder, also jemanden vom Typ Serge Gnabry tatsächlich, der vielleicht nicht noch in der Spitze so unbedingt dann die Qualität haben muss, um die Bayern krass nach vorne zu bringen, aber der in der Breite einfach hilft und vielleicht idealerweise noch einen Jungen, den du dann aufbauen kannst. Ich habe auch ein Beispiel zumindest nur mal reingeschmissen. Ibo Maser ist mir die vergangenen Wochen von Leverkusen sehr, sehr positiv aufgefallen. Technisch gut, schnell und der kann eben theoretisch Stürmer spielen, der kann vor allem Zehner spielen, der kann wahrscheinlich auch auf die Außen ausweichen. Das wäre für mich so einer, 20 Jahre jung, 5 Tore, 7 Assists. So einer dieser Kategorie, finde ich, wird den Bayern sehr, sehr weiterhelfen, damit es dann eben so wie gestern, nicht dazu kommt, dass Nicolas Jackson rein muss, der, und da bin ich bei Plätti, nicht diese Qualität hat, um den Bayern so richtig weiterzuhelfen. Und ja, gleichzeitig gab es dann gestern eben nur noch Lennart Kahl, bei dem es halt nicht lange gereicht hat. Serge Gnabry, haben wir gehört, ist verletzt. Torben, dein Take, ich glaube eher ein bisschen weiter hinten, ne?
Genau, ich gehe nach hinten und die Außenverteidiger-Problematik auf oberstem Niveau und Level haben wir angesprochen und die machen es ordentlich. Man sieht aber, Fonzie Davis ist noch nicht wieder der Alte, weiß nicht, warum es momentan bei ihm noch hakt. Und da sehe ich sowohl links oder rechts oder einen, der universell vielleicht auch auf beiden Seiten spielen kann, aber so einen Spezialisten halte ich für dringend notwendig, dass die Bayern einen Außenverteidiger holen und auch auf der Innenverteidigerposition muss meiner Meinung nach auch noch nachgelegt werden, weil Ito ist ein solider Spieler, aber der hat dreimal den Mittelfuß gebrochen. Das sind alles so ganz, ganz schwere Dinge und deswegen weiß ich auch nicht, ob er da nochmal wieder an sein Niveau von früher, was er beim VfB Stuttgart mitunter gespielt hat, auch nochmal herankommt. Min-Jae Kim ist ja auch mal so eine Überraschungstüte, mal performt er, mal hat er auch ein paar Dinger drinne. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall im Defensivbereich die Notwendigkeit, dass die Bayern da auf jeden Fall nochmal nachlegen müssen. Und das ist für mich so die oberste Prio.
Kerry, wie siehst du's?
Ja, ich sehe mindestens auf einer Außenverteidigerposition Bedarf. Ich würde rechts auf jeden Fall was machen, links, wenn sich was ergibt. Aber du hast natürlich mit Davis auch jemanden, der sehr viel verdient, der noch im Kader auch logischerweise ist, der auch theoretisch, wenn er mal über langen Zeitraum fit ist, wieder eine Waffe werden kann. Der Abgang von Leon Goretzka ist aus meiner Sicht rein von dem Kaderplatz her nicht zu unterschätzen. Ich finde, die Bayern müssen im defensiven Mittelfeld was machen, im zentralen Mittelfeld. Und da ist für mich, meine persönliche Meinung, Kenneth Eichhorn einfach noch zu jung und zu grün hinter den Ohren. Er hat noch kein einziges Bundesligaspiel gemacht, ist ein großes Talent, wird auf seinen Weg gehen, aber aus meiner Sicht eben nicht in München. Tom Bischoff ist jetzt schon ein Spieler, der quasi rankommen möchte, rankommen kann, aber sie sollten aus meiner Sicht dann nochmal in Qualität investieren auf dieser Position und dann eben vorne jemanden verpflichten, mal mindestens einen, der Diaz auch entlasten kann auf der Position. Also Anthony Gordon ist da ja einer der Kandidaten. Und dann warum nicht nochmal über Nick Woltemade nachdenken, wenn es vielleicht nur eine Leihe ist mit Kaufoption, weil der Junge auch charakterlich sicher gut in die Mannschaft passen würde und dann auch eben diese Lücke füllen kann, vorne auf der 9 hinter Kane, aber eben auch auf der 10 hinter Musiala.
Eine Einordnung noch zu Woltemade. Woltemade war beispielsweise auch kein Thema bei den Bayern bis vorm Anpfiff. Auch wenn das hier und dort mal anders stand, wollte Mader aber zum Beispiel höchst unzufrieden mit seiner Einsatzzeit bei Newcastle. Also da kann im Sommer auf jeden Fall was passieren. Ich glaube allerdings nicht, dass ihn Newcastle per Leihe abgibt, weil das würde keinen Sinn machen, auch aus finanzieller Sicht. Ein Kandidat, den ich zum Beispiel super spannend finde als Kane-Backup in der aktuellen Situation, ist Patrick Schick. Patrick Schick ist einer, der die Bundesliga kennt. Patrick Schick hat nachgewiesen, dass er aus allen Lagen treffen kann. Er hat eine unglaubliche Qualität, wenn der fit ist. Wäre auch bereit für nochmal einen sehr interessanten Schritt im Sommer. Aber qua Profil finde ich Patrick Schick für die Bayern-Situation höchst interessant.
Aber setzt er sich als Backup auf die Bank?
Das ist die große Frage. Das ist jetzt hypothetisch. Aber die Bayern dürfen nie und nimmer ohne echten Kane-Backup in die kommende Saison gehen.
Plätti, du musst gleich los zum Transfer-Update. Bist du heute mit im Studio? Hast du noch ganz kurz, gibt's ein Update? Neuer Vertragsverlängerung, Leimer Vertragsverlängerung, eben Gordon. Hast du noch ein paar Sätze zu den Jungs?
Ja, wir werden uns jetzt nicht groß mit Neuer beschäftigen, weil Neuer ist alles gesagt. Neuer möchte verlängern, die verhandeln. Wir gehen davon aus, dass das nicht mehr allzu lange dauert und zeitnah auch entschieden wird. Und da geht es um einen neuen Vertrag bis 2027. Wenn du mich jetzt so fragst, Gordon, wechselt der zu Bayern? Stand jetzt, glaube ich, nicht. Mehr dazu im Transfer-Update am Donnerstag um 18 Uhr live bei Sky. Aber jetzt geht's richtig los. Die Bayern werden was machen, müssen was machen.
In dem Sinne, viel Spaß.
Und Leimer könnt ihr diskutieren. Leimer ist, da rede ich mich im Kopf und Kragen.
Ist nicht Maradona.
Machen wir.
Doch, ich bleib doch dabei. Mach dir Leinwand. Ich möchte zuhören. Ich finde,
Herr Kerry, sag, also dass er mal nicht Maradona ist, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, ich hatte mal mit Konrad Leimer Anfang des Jahres, hatten wir ein Interview mit Sky und da habe ich dann auch so gefragt, ja, was ihm besonders wichtig ist. Und da hat er gesagt, also auch bei den Bayern zu bleiben, er gesagt, schon Wertschätzung. Und klar, Wertschätzung ist auf der einen Seite finanziell, wissen wir alle, aber dem nehme ich auch ab, dass es ihm um persönliche Wertschätzung geht. Und die spürt er anscheinend nicht so wirklich, habe ich das Gefühl auch. Sportlich ist er aus meiner Sicht, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, enorm wertvoll. Klar hast du jetzt auch gegen PSG gesehen, dass es dann auf dem ganz hohen Niveau auch vielleicht Probleme gibt bei ihm, aber er hat es nachgewiesen, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hängt immer sich zu 100% rein. Er hat auch sehr viele Torbeteiligungen in dieser Saison gesammelt, mal als Linksverteidiger, mal als Rechtsverteidiger. Und ich würde als FC Bayern alles daran setzen, mit ihm zu verlängern, aber auch natürlich finanziell jetzt nicht total zu überdrehen. Und sollte das die Leimer Seite fordern, ist sein Gehalt über 15 Millionen im Raum steht oder um die 15 Millionen, das ist halt dann am Ende einfach too much.
Wo soll er das am Ende auch verdienen? Ne? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also wo soll Conny Leimer, bei allem Respekt, ich finde, er bekommt die Wertschätzung. Er ist Stammspieler. Schau mal, wie viele Einsätze er gemacht hat. Er ist universell einsetzbar. Solche Spieler brauchst du mit so einer Mentalität, der ja nie aufhört, der weitermacht, der nachgeht, der einfach unglaublich schwer zu bespielen ist im 1 gegen 1. Fand die Aussage von Hoeneß, was den Zeitpunkt angeht, ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise wann dieses Interview dann auch gespielt wird. Aber das sollte er letztendlich dann auch wissen, dass er ihn zwar lieb hat, aber er ist kein Maradona. Es ist auch richtig, vielleicht das so zu formulieren oder vielleicht auch anders zu formulieren, aber eben halt auch diesen ganzen Gehaltswahnsinn irgendwo nicht mitzumachen, weil da bin ich, das, was du auch sagst, Kerry, für mich ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, weil solche Spieler brauchst du. Die hat der FC Bayern München nicht so viele im Kader, die eben das vorleben, die bis zum Nimmerleinstag da marschieren und einfach nicht aufhören. Aber alles zu einem gewissen Preis. Und wenn ich höre, was da eben halt die Seite fordert oder was er vielleicht haben möchte am Ende, dann muss man da auch das realistisch einschätzen und auch als FC Bayern München sagen, dann gehst du halt ablösefrei nächstes Jahr oder wir verkaufen dich. Er ist auch ablösefrei gekommen und von daher machst du nicht viel kaputt. Aber ich glaube auch, dass Conny Leimer und die Beraterseite irgendwann verstehen wird, dass das, was sie fordern, mit dem ganzen Umfeld, mit den Möglichkeiten, Titel zu sammeln und mit dem Trainer und auch mit der Mannschaft, er fühlt sich ja wohl, auch mit der Family, dass er das woanders auch nicht verdienen wird.
Was mich gewundert hat, war auch der Zeitpunkt der Hoeneß-Aussage, denn es ist davon auszugehen, dass das Thema und das Interview angemeldet war, auch über den FC Bayern lief. Man hätte ja diese Passage durchaus verhindern können, hat man aber nicht getan. Und wenn der FC Bayern so etwas nicht verhindert, dann ist es gewollt publiziert. Und man merkt, dass alle mit einem Sprechdruck machen auf Konrad Leimer, was die These stützt, dass sie an ihm dieses Exempel statuieren wollen. Denn so eine Aussage von Uli Hoeneß hat es auch lange nicht mehr gegeben. Sie werden ihn unter den aktuellen Umständen definitiv nicht verlängern. Man darf nicht vergessen, Konrad Leimer liegt ja aktuell nicht bei 6-7 brutto. Der liegt jetzt schon bei 10-11-12 brutto. Also der hat jetzt schon echt einen fetten Vertrag. Der kam ja auch einst ablösefrei von RB Leipzig, korrigiert mich.
Ja.
Insofern hatte er damals schon eine absolute Pole Position in den Vertragsverhandlungen und fordert jetzt eben diese über 15. Aber das werden die Bayern, sie werden es nicht machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht zu einer Vertragsverlängerung mit Konrad Leimer kommt.
Aber warum fordert die Seite das? Weil zu große Verträge schon ausgestellt wurden in den letzten zwei Jahren. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Schau, gleiches Management, Goretzka. Gleiches Management wie Gnabry. Roof ist die Agentur. Roof ist mit allen Wassern gewaschen. Roof ist eine sehr relevante, eine sehr große Agentur und kaum eine Agentur hat einen Überblick über das Gehaltsgefüge bei FC Bayern wie Roof, weil sie seit Jahren en Detail auf allen Ebenen mit den Bayern verhandeln. Sie brachten Sadio Mané zum FC Bayern, könnte man jetzt noch fünf andere Spieler nennen, die wissen, was die Bayern bereit sind zu zahlen und sie haben ja unlängst auch erst mit Serge Gnabry verlängert. Aber Konrad ist bei allem Respekt, ich finde ihn klasse, aber er ist auf mich auch kein Rechtsverteidiger, aber er ist kein 15-Millionen-Spieler. Und das Geld habe ich bei Torben. Ich glaube nicht, dass er die Kohle woanders bekommt, weil so Gehälter werden vielleicht bezahlt bei PSG, bei Real, bei Arsenal, vielleicht bei Chelsea
Real oder Man hätte, City. Real hätte Alfonso Davies auch nicht so viel gezahlt. Deswegen hat er am Ende bei Bayern verlängert.
Exakt.
Ja, ist auch, exakt. Das ist ja auch noch der Grund, ne? Fonsi verlängert und kriegt ein Wahnsinnsgehalt. Ja, so jetzt kannst du auch sagen, Außenverteidiger, selbe Position, tralala. Ich meine, aber du weißt ja, wie Spieler ticken oder wie dann auch Berater ticken, die dann eben halt sagen, ey, wenn der Fonsi, was hat er, an die 20 oder was? Genau, so, dann sagt er, dann will ich zumindest mal, wenn ich jetzt bei 10, 11 bin, dann treffen wir uns irgendwo, weil dann will ich die 15 haben. Ich meine, so aus Spielersicht, und das ist das generelle Problem, was ich ja auch sehe, oder was du ja auch gesagt hast, Kerry oder Plätti, dass eben halt das Gehaltsgefüge so hoch ist. Und klar, bei irgendjemandem müssen sie anfangen, und es ist jetzt Sportskamerad Conny.
Ja. Männer, ich muss los.
Ich auch, ein gutes Ding.
Jo.
Ciao, ciao. Ciao.
Torben, wir machen noch 5 Minuten mit dir, oder? Dann würde ich nämlich sagen, besprechen wir einmal noch Heidenheim. Ich glaube, zu PSG ist jetzt erstmal alles gesagt, wird natürlich die nächsten Tage und Wochen auch noch Thema sein. Gerade auch Thema Kader, was wir ja gerade auch so ein bisschen vertieft haben. Bin ich gespannt, was sich da hervortut bei den Bayern, was es noch für Aussagen, was es noch für Entwicklungen gibt. Schauen wir uns natürlich genau an, aber wir wollen noch nicht außer Acht lassen, dass die Bayern am vergangenen Wochenende Bundesliga gespielt haben gegen Heidenheim. Wenn wir jetzt nicht ganz groß in die Tiefe gehen, aber Torben, dann vielleicht von dir, du warst auch im Stadion. Was ist dir aufgefallen? War das für dich schon so ein, auch wenn es eine andere Aufstellung war, war es vielleicht schon so ein kleiner Vorbote in Sachen PSG-Rückspiel, oder kann man die beiden Spiele überhaupt nicht zusammennehmen?
Ja, kannst du nicht, weil das kam nach dem Paris-Spiel, du hast die Aufstellung angesprochen, viele Veränderungen in der Mannschaft, in der Aufstellung, und dann eben wieder das andere Highlight-Spiel, also dazwischen so ein Spiel zu bestreiten, dann gegen Heidenheim, die das richtig gut gemacht haben. Also Kompliment an Frank Schmidt und seine Truppe, die da das gut wegverteidigt haben, Nadelstiche setzen konnten, und die Bayern, ja, ich will nicht sagen schläfrig waren, aber eben halt Phasen im Spiel hatten, wo eben halt diese hundertprozentige Bereitschaft oder dieses Dasein auf dem Feld mir so ein bisschen gefehlt hat, und ja, und sich immer darauf zu verlassen, dass wir dann eben Olise, Kane und Diaz oder keine Ahnung wen, Musiala alles einwechseln können, um danach das Ding zu drehen. Also deswegen war ja auch der Ausgleich ein bisschen glücklich am Ende, und von daher Mund abputzen, weiter geht's. Also mit Sicht eben auf das anstehende Paris-Spiel. Betriebsunfall, aber auffällig eben halt, und das ist ja das, was ich auch bemängel, ist eben halt die Flut der Gegentore. Und wenn du gegen Heidenheim 3 frisst, auch wenn die Aufstellung, wie gesagt, nicht jetzt die beste Aufstellung war, aber du kriegst gegen Mainz 3, du kriegst gegen PSG 6, gegen Real 4, und das zieht sich jetzt momentan wie ein roter Faden, und immer wieder zu sagen, ja, wir haben ja nach dem Barcelona-Spiel 8 Spiele hintereinander zu 0 gespielt, dann frage ich mich, wo sind denn diese 8 Spiele zu 0 jetzt momentan? Und die gibt es gerade nicht. Und sich immer darauf zu verlassen, wir haben das ja in der Vergangenheit mal gemacht, ja, dann müssen die Bayern oder auch Kompanie das beweisen, dass das auch mal wieder geht und der FC Bayern nicht zum Scheunentor verkommt.
Ich hatte es ihnen gestern eigentlich auch zugetraut, dass sie es dann gestern mal hinkriegen, defensiv, wie wir wissen. Ja, hat's zumindest nicht so ganz funktioniert. Kerry, dein Take noch zu Heidenheim?
Ja, es war davon auszugehen, dass Heidenheim 100% gibt und der FC Bayern halt nicht 100% geben kann, geben möchte, weil eben dieses wichtige Paris-Spiel anstand. Und das ist dann am Ende auch nachvollziehbar. Und Bundesliga ist in der Tasche. Die Bayern sollten jetzt schauen, dass sie die Wunden lecken, dass sie sich gut ausruhen und dann gegen den VfB noch das Double holen. Weil dann hast du ja diesen nächsten Schritt gemacht. Nach dieser ersten Saison Bundesliga, jetzt holst du Bundesliga und Pokal. Und dann wird sich auch zeigen, kann diese Mannschaft charakterlich daran wachsen. Also wenn ich mich zurückerinnere, vor 2013 gab es auch 2012. Vor 2001 gab es auch 1999. Also diese Mannschaft musste auch Rückschläge immer wieder wegstecken. Und das zeigt sich dann immer wieder auch an dem Charakter. Und da orientiere ich mich auch an Joshua Kimmich, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, wenn ich in der Kabine sitze, dass diese Mannschaft nochmal die Champions League, oder dass diese Mannschaft weiter wachsen und die Champions League gewinnen kann. Und dann muss halt sehr viel zusammenkommen. Und es war jetzt ein vorgezogenes Finale gegen Paris. Paris den kleinen, aber entscheidend einen Tick besser. Und da gilt es jetzt dran zu wachsen. Oder es gibt auch die andere Variante, du brichst dann ein. ich traue es dieser Mannschaft zu, dass sie das eher positiv verarbeiten kann und dann daraus wachsen kann. Aber dafür wäre es eben wichtig, jetzt dann in den nächsten Spielen Piano zu machen und dann fit zu sein für dieses VfB-Spiel.
Bin ich ganz bei dir. Am Ende, wenn die Bayern jetzt das Double holen, beziehungsweise eigentlich ja sogar das Mini-Triple, den Franz-Beckenbauer-Supercup haben sie vor der Saison gegen Stuttgart ja schon geholt, dann ist das am Ende eine erfolgreiche Saison, mit der die Bayern auch zufrieden sein werden. Klar, jetzt, wie du sagst, erstmal Wunden lecken, erstmal traurig sein, völlig zu Recht enttäuscht sein, dass es nicht mit dem Finaleinzug geklappt hat, aber unterm Strich, wie gesagt, einfach eine gute Saison der Bayern. Torben, letzte Frage noch an dich, bevor wir dich an die Selbener schicken. Wie traurig, wie enttäuscht wärst du, wenn Heidenheim absteigt? Oder bist du eher so, Team, ja, ist dann langsam in Ordnung, Geschichte vielleicht ein kleines bisschen auserzählt? Gemeine Frage.
Nee. Also ich finde ja generell, ohne jetzt gegen eine andere Mannschaft sprechen zu wollen, finde ich Heidenheim eben halt einen sehr sympathischen Club. Den Weg, den sie gegangen sind mit Frank Schmidt, so lange eben halt diesen Trainer an der Seitenlinie zu haben, mit Holger Sambald arbeiten die top zusammen. Ich habe selber damals noch gegen Frank Schmidt gespielt, als er Coach war an der Seitenlinie gegen Heidenheim. Deswegen finde ich das hochgradig beeindruckend, diese Kontinuität auf diesem Trainerstuhl, die Art und Weise, wie Frank Schmidt das immer wieder hinbekommt, diese Mannschaft in der ersten Liga zu halten und jetzt eben halt auch, die waren ja schon, alle haben gesagt, Heidenheim steigt sicher ab. Dann aber nochmal diese Energie zu entwickeln, auch mit der Mannschaft, also dass die ganze Geschichte nicht ausgeleiert ist, das noch immer wieder so hinzubekommen, finde ich bemerkenswert und ich mag Frank Schmidt als Typ. Und von daher hoffe ich, dass sie dann zumindest den Relegationsplatz noch erreichen können und dann eben schauen, in welche Richtung das geht. Aber wie gesagt, ich fand den Auftritt von ihm wieder sehr, sehr gut, auch nach dem Spiel und vor allem auch an der Seitenlinie. Ich mag seine Aussagen und ja, deswegen Daumen gedrückt.
Sie haben ja jetzt verrückterweise echt noch auch Chancen, diesen Relegationsplatz noch zu kriegen. 3 Punkte hinter St. Pauli und Wolfsburg auf 17 und 16. Schauen wir mal, vielleicht passiert da dann das Verrückte oder was vor ein paar Wochen noch sehr verrückt schien. Torben, viel Spaß beim Schalten, würde ich sagen. Danke für deine Zeit.
Ciao, ciao. Grüße.
Kerry, dann bringen wir es noch zu Ende im positivsten Sinne. Jetzt haben wir zurückgeschaut auf 2 Spiele. Wir gucken natürlich auch noch auf 1 voraus, auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Erwartest du eine Reaktion der Bayern, so eine Trotzreaktion? Wir sind aus der Champions League rausgeflogen, aber jetzt schießen wir die Wölfe vielleicht ab.
Boah, vom Gefühl her eher Katerstimmung. Das war auch gestern so, dem einen oder anderen Spieler anzumerken, nach dem Spiel sehr frustriert, sehr niedergeschlagen. Es zählt jetzt nur dieses VfB-Spiel, auch das Pokalspiel, dass die Mannschaft fit ist, dass auch Kompanie noch ein bisschen rotiert. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, die Bayern greifen den Abstiegskampf ein oder nehmen Einfluss darauf, die Diskussion hatten wir auch vergangene Woche schon, ne? Diese Vereine sollten sich dann eher an die eigene Nase packen, warum sie dann da unten drin stehen. Ich gehe schon davon aus, dass der eine oder andere Stammspieler agieren wird oder starten wird oder eben wieder reinkommt, wie das zuletzt auch der Fall war, aber Kompanie wird auch wieder ein paar Spieler schonen, beziehungsweise ich gehe schon davon aus, dass der eine oder andere Spieler einfach auch körperlich, wie es Plätti gesagt hat, auf der letzten Rille läuft. Es steht eine Weltmeisterschaft an. Es gilt jetzt Spieler wie Tom Bischoff und auch Lennart Karl wieder den Rhythmus zu geben. Nicolas Jackson wird sicher beginnen. Hiroki Ito, Minjae Kim, die erwarte ich auch von Beginn an. Vielleicht auch wieder Jonas Urbich. Und dann ist es ja immer noch eine sehr gute Bundesligamannschaft gegen eine Truppe, die unerklärlicherweise von der Qualität, wenn du nur nach den Namen gehst, da unten drin stehst. Wolfsburg, die eine katastrophale Saison hinlegen, finde da ein, zwei Spieler echt gut von denen, auch Jenan Pečinović, der bei den Bayern der Jugend gespielt hat, so ein bisschen auch ein Lichtblick in dieser Saison, ansonsten ist das sehr enttäuschend, was Wolfsburg macht und nicht umsonst haben sie jetzt dann nochmal Dieter Hecking als Feuerwehrmann installiert.
So schaut's aus. Natürlich gut möglich, dass auch wieder der ein oder andere Jungspund eine Chance kriegt von Anfang an, Baranjay, beziehungsweise Sapoko, wie er ja genannt werden will, mit Sicherheit wieder ein Kandidat, der zuletzt auch oft von Anfang an ran durfte. Gucken wir uns ganz genau an. Ich bin mir noch nicht sicher, ob's diese Trotzreaktion gibt oder ob's eher, wie du sagst, diese Katerstimmung wird. Gucken wir uns natürlich an. Ist jetzt für die Bayern logischerweise nicht mehr ganz so entscheidend, aber umso entscheidender für den VfL Wolfsburg, der natürlich logischerweise nicht absteigen will.
Was ist dein Tipp?
Ich glaube, dann wird es ein verhältnismäßig langweiliges 2-0 für die Bayern. Was sagst du?
Ich sag 2-2.
auch gut. Schauen wir uns an. Und jetzt haben wir noch ein bisschen, ja, abseitig, klingt so negativ, aber ein bisschen Thema, das jetzt nicht in erster Linie mit den Bayern zu tun hat. Niklas Süle hat erklärt, dass er tatsächlich die Karriere beendet nach der Saison mit 30 Jahren. Schon erstmal bemerkenswert. War ja auch Bayern-Spieler, auch allein deshalb sprechen wir jetzt kurz drüber. Allgemein gefragt, wie bewertest du das, dass er jetzt diese Entscheidung so trifft?
Mich wundert's überhaupt nicht. Hab auch schon mit vielen Leuten aus der Branche in den vergangenen Jahren immer mal wieder über Niklas Süle gesprochen und da war immer wieder zu hören, dass er zwar gerne Fußball spielt, aber nicht gerne in diesem Kosmos unterwegs ist. Er hat auch keine Social Media Kanäle, dem ist das alles völlig egal, ist ein ganz normaler Typ und hegt halt nicht unbedingt den allerprofessionellsten Lebensstil. Das war in München schon der Fall. Da hatte er oft Übergewicht und deswegen haben die Bayern ihm auch damals keine Gehaltserhöhung geben wollen und waren jetzt auch nicht so unglücklich, dass er dann nach Dortmund gegangen ist. Haben wir damals dann auch investiert. Matthijs de Ligt und so weiter kam dann ja auch. Ich denke, es passt einfach zu Niklas Süle jetzt zu sagen, okay, das war's, weil er auch sportlich nicht mehr gut genug war, auch in Dortmund nicht wirklich seine Leistung bringen konnte und auch da einfach oft nicht bei 100% war und das auch nicht sein wollte, weil ihm das einfach in dem Geschäft nicht so gepasst hat. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr viel von ihm hören werden, dass er einfach ein ganz normales Leben auch führen wird. Ja, sportlich ist es schade. Er hatte auch viel Verletzungspech. Ich fand, vor seinen Kreuzbandgeschichten war das ein hervorragender Verteidiger, der ja auch damals bei Eintracht Frankfurt in der Jugend auf der 10 gespielt hat. Also technisch immer sehr versiert. Julinho haben wir ihn genannt. Wünsche ihm natürlich alles Gute, weil es auch ein lustiger Kerl sein soll. Nach allem, was ich gehört habe, auch damals einen großen Anteil daran hatte, dass Jamal Musiala so gut in die Bayern-Kabine kam, weil er den ein bisschen an die Hand genommen hat, mit dem gewitzelt hat, gescherzt hat und ihm auch sehr zur Seite stand. Und ja, ein guter Typ, der aber einfach keinen Bock mehr auf Fußball oder auf dieses Fußballgeschäft hat. Vielleicht kickt er irgendwo noch in der Kreisliga, das kann ich mir gut vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen, mit einem kleinen Bäuchlein dann, dass ihm spätestens dann völlig zu vergönnen ist. Ich bin da ganz bei dir, ein wahnsinnig talentierter Fußballer. Ich wollte es auch sagen, hat er auch eben im Mittelfeld schon gespielt, technisch einfach wahnsinnig viel Talent gehabt. Ja, Verletzungspech, nicht das allerprofessionellste Profiverhalten und deswegen dann irgendwie nachvollziehbar und irgendwie passt es dann auch und schließt dann so ein bisschen den Kreis bei ihm.
Ich tippe, dass er jetzt unter die Gastronomie Beschäftigten gehen wird in den nächsten Jahren. Er war ja, sein Bruder hat ja auch einen eigenen Gin rausgebracht vor ein paar Jahren und er hatte zusammen mit seinem Bruder in Mörfelden-Walldorf in seiner Heimat rund um Corona eine Shisha-Bar eröffnet. Vielleicht wird dieses Geschäft nochmal interessant werden in der Zukunft, aber ja, alles Gute für Niklas.
Genau, schließe ich mich an, egal wie es bei ihm weitergeht im Leben und hoffentlich, er hat es ja auch selbst gesagt bei im Spielmacher-Podcast, den es auch bei uns zu hören gibt, der hofft, dass er natürlich nochmal ein paar Einsatzminuten kriegt, dann im Signal Iduna Park sich nochmal vor 80.000 verabschieden kann. Das sei ihm gegönnt und ich glaube, Niko Kovac wird ihm den Gefallen auch tun, sozusagen. Ja, Kerry, jetzt haben wir doch insgesamt eine knappe Stunde zumindest gesprochen. Wir beide haben es gut ins Ziel gebracht, finde ich. An der Stelle will ich mal kurz ein Dankeschön loswerden an die Community da draußen. Vielen Dank fürs vor allem positive Feedback, das wir so kriegen auf Spotify, auf den anderen Podcast-Plattformen, auf YouTube, auf Instagram und auch gestern vorm Stadion fiel es mir sehr auf, als ich da mit Torben stand und wir ja auch nochmal dann im Stadion, Kerry, man kriegt immer wieder positives Feedback, wird immer wieder nett darauf angesprochen. Das freut uns dann natürlich. Also logischerweise sehr gerne weiter so, wenn ihr den Podcast dann positiv erlebt, logischerweise.
Dem möchte ich mich auch anschließen. Vielen Dank dafür. Krieg auch sehr viele positive Nachrichten. Klar, es ist auch immer ein bisschen wie jetzt heute wild, ne? Wir fangen zu viert an, der Plätti muss dann raus, dann muss der Torben raus, aber das ist halt auch einfach unser Job. Wir nehmen das hier dann immer dann ganz frisch nach dem Spiel noch auf und es ist nicht so einfach, das immer alles als Reporter oder in unserem Reporterjob zu handeln, aber ich glaube, das passt ganz gut und wenn ihr das da draußen gut findet, dann freut es uns das natürlich noch mehr und gerne weitersagen und weiter reinhören. Danke.
Genau so ist es. Kerry, dich gibt's dann ab 14 Uhr im Studio. Torben schaltet. Jetzt ist es 11.30 Uhr, eine halbe Stunde von derselben Uhr. Du sagst es. Wir haben dann doch viel zu tun. Plätti mit dem Transfer-Update. Wir drei mit dem FC Bayern vor allem heute. In dem Sinne nochmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.